Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 215 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute für euch wieder der rostige Delfin-Kick des Schwimmsports. Wir beschäftigen uns in dieser Episode ausführlich dem, was wir so in einer Stunde unterkriegen, mit den deutschen Kurzbahnmeisterschaften aus der Schwimmoper in Wuppertal. Dort gab es am vergangenen Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, 4 vollgepackte Wettkampftage und wir werden in dieser Episode einen Blick werfen auf die einzelnen Teilstrecken, also auf das Delfinschwimmen, Rückenschwimmen und so weiter und so fort. Bei den Männern, bei den Frauen werden Trends aufdecken. Ich werde euch ein paar Aktientipps geben, wo ich vielleicht ein mittelgroßes Geldbündel draufwerfen würde, wenn wir hier an der Börse wären und wovon ich vielleicht lieber die Finger lassen würde. Thema Geld ist auch ein bestimmendes am letzten Wettkampfwochenende gewesen, denn die Kurzbahnmeisterschaften waren sehr kurzfristig erst bekannt gegeben, verfügbar auf sporteurope.tv. Und das Ganze leider zum Leidwesen nicht wie sonst für gratis und kostenlos, sondern hinter einer Paywall. 4,49 Euro galt es zu zahlen, wenn man an allen 4 Wettkampftagen live dabei sein wollte. An der Stelle schon erstmal vielen, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben, die zugehört und zugeschaut haben und die auch Feedback gegeben haben, was euch gut und was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Ich werde im Rahmen meiner Möglichkeiten zusehen, dass wir das Ganze von Mal zu Mal weiter verbessern, denn Sport Europe TV wird weiterhin erhalten bleiben. Wie der DSV heute bekannt gegeben hat, ist der Sport Europe TV jetzt der offizielle DSV-Partner für alles, was so Bewegtbild-Live-Übertragungen angeht, die nicht anderweitig vergeben sind. Damit sind natürlich so Sachen wie zum Beispiel die deutschen Meisterschaften gemeint, die bei den Öffentlich-Rechtlichen liegen. Aber für die zukünftigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften, für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften können wir uns dann wohl schon mal mit dem Angebot von Sport Europe TV anfreunden. Sicherlich nicht das Schlechteste, denn einen festen Partner, Medienpartner zu haben, der das überträgt, schafft Sicherheit, schafft Vertrauen, schafft auch Planungssicherheit. Also ich kann das grundsätzlich nachvollziehen. Natürlich ist die Hoffnung, so eine Paywall erhöht immer die Hemmschwelle. Es ist immer eine Hürde, ja, gerade wenn man vielleicht bloß Interesse hat an 2 oder 3 oder 5, 6 Vorläufen, überlegt man sich das vielleicht doch, ob man da dieses Geld hinlegt. Und deswegen wäre mein Wunsch an der Stelle einfach, dass wir das Produkt der Meisterschaften und das Produkt der Fernsehübertragung insofern anheben und verbessern, dass man auch oder dass ihr als Fans einschaltet, weil ihr das Event geil findet und nicht, weil ihr vielleicht 2 oder 3 Leute kennt, die ihr dort schwimmen sehen wollt. Das wird jetzt also die Aufgabe sein in der Zukunft. Ich hoffe, ich bleibe euch dort sprachlich am Mikrofon erhalten und kann vielleicht an den einen oder anderen Stelle auch meinen Input geben. Gut, damit haben wir das Mediale abgeklärt und dann möchte ich gar nicht so viel lange vorne rumtändeln, sondern direkt mit den Kurzbahnmeisterschaften einsteigen und da gar nicht mit so sehr mit dem sportlichen Teil, sondern den Blick auf den Beckenrand werfen. Denn mich hat eine Sache im Gespräch hat mich wirklich ein bisschen genervt und die fand ich schwierig, auch, also habe ich nicht verstanden, so den ganzen Punkt. Und da geht es um den Freitagabend und die 100 Meter Freistil Time Trial von Joscha Salchow. Denn die Meinung, die mir da häufiger mal begegnet ist, war diese, so, warum gibt's eine Extrawurst? Warum darf der jetzt alleine schwimmen? Konnte er nicht Donnerstag mitmachen? Warum ist das überhaupt? Und stand nicht in der Ausschreibung und lalala und lalala. Und da habe ich einen relativ klaren Standpunkt dazu. Zum einen konnte Joscha am Donnerstag nicht starten, weil er in dieser Woche noch bei einem Bundeswehrlehrgang war. Ähnlich wie auch Luca Nick Armbruster das gewesen war oder Sven Schwarz, der aus dem Grund gar nicht erst da war. Und Luca dann auch Freitag erst angereist ist, war Joscha auch bei einem Bundeswehrlehrgang und konnte deswegen am Donnerstag nicht schwimmen. Also hat er am Freitag diesen Time-Trial gekriegt über die 100 Meter Freistil, war dort schneller als der deutsche Meister, als Moritz Schaller, einen Tag vorher, sei geschenkt, gut für die Statistik, kann man verkaufen, alles Chico. Was ich aber nicht checke ist, warum dort überhaupt eine Aufregung ist. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass Wolfram Aydin oder wie auch immer der Sportler, die Sportlerin heißt, dort eine 100 Meter Time-Trial macht und dann mit 58,7 ins Ziel eiert. Das ist darum ging es doch gar nicht, sondern da hat sich der Sechstplatzierte der letzten Olympischen Spiele, der deutsche Rekordhalter auf der Langbahn, einer der erfolgreichsten Sportler in den letzten Jahren, hat sich dort auf den Startblock gestellt, der schnellste Kraulschwimmer, den wir jemals hatten auf der Langbahn, hat sich dort hingestellt und ist 100 Meter Showschwimmen gemacht. Und wir haben nichts anderes zu tun, als dort irgendwie Neid, oder weiß ich nicht, ob es Neid ist, aber nichts anderes zu tun, als zu meckern, warum er das jetzt darf. Das ist doch Quatsch. Also holt die Trainingsgruppe zusammen und stellt die da hin und sagt, so, das ist der Schnellste, den wir auf der Langbahn gerade haben und jetzt guckt mal hin, wie der das schwimmt. So wie er sich präsentiert und Co. Und das war ja beileibe nicht schlecht, so 47,17, glaube ich, wenn ich das richtig im Hirn habe. Wie gesagt, war schneller als alles, was wir am Donnerstag gesehen haben. So, ist doch fein, ist doch total super. Deswegen verstehe ich nicht, wie man dort überhaupt irgendeine Art und Weise von negativer Konnotation ranbringen kann. Ich finde es total toll. So. Viel eher kann ich verstehen, dass gemoppert wird, dass das komplette Spitzenteam vom SC Magdeburg nicht da ist bei dieser Präsentationsveranstaltung. Deutschen Meisterschaften heißt es, du musst dort antreten, um überhaupt für den internationalen Höhepunkt nominiert zu werden. Deswegen sind auch auf jeden Fall alle da bei den deutschen Langbahnmeisterschaften. Auf der Kurzbahn steht dieser Passus nicht drin. Du darfst also Kurzbahn hier im Schwimmen, ohne eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft zu schwimmen. Was ich durchaus schwierig finde. Dazu kommen wir gleich nochmal im nächsten Punkt. Aber wenn wir eine wertige Meisterschaft haben wollen und die Besten sehen wollen und die Besten schwimmen sehen wollen, dann gehört es für mich dazu, dass dort auch die besten Athletinnen und Athleten da sind. Und zwar aus vielerlei Gründen. Gehört das für mich dazu. Müssen wir jetzt hier nicht alle ausführen, aber der plakativste ist natürlich, dass die Meisterschaft im Ansehen und in der Berichterstattung steigt, wenn Lukas Mertens da ist als Olympiasieger, wenn Isabel Gose als Medaillengewinnerin bei Olympia da ist und wenn Florian Wellbrock da ist und so weiter und so fort. Das kann man jetzt beliebig quasi fortsetzen, diese Liste. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder so im Rage-Modus drin, wo ich gar nicht hin will und gar nicht hin wollte. Muss aber diese beiden Aspekte mal beleuchten, weil es gibt auf, wie gesagt, die Kritik an dem Time Trial von Joscha Salchow völlig unberechtigt, völlig unbegründet, verstehe ich nicht. Die Kritik an der Nicht-Teilnahme des SC Magdeburg vollkommen berechtigt. Das finde ich auch, wird der Veranstaltung einfach nicht gerecht und ist Quatsch. So, auch da wäre ein Formtest auf der Kurzbahn, den die Magdeburger dann wohl jetzt bis zu den Kurzbahn-Europameisterschaften gar nicht haben werden, wäre durchaus ganz schön gewesen. Nun ja, hatten wir nicht. Schauen wir, wie das dann am Ende des Tages in Lublin laufen wird. Gehen wir ins Sportliche rein zu den Kurzbahnmeisterschaften in der Wuppertal, sprich das, was sich wirklich im Becken abgespielt hat. Und da gab es genug Berichtenswertes, was es hier jetzt auch zu erzählen gilt. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, im Vorfeld in der Meldeliste sah das ja so aus, als würden das durchaus eher langsame Meisterschaften werden. Viele, viele Meldezeiten, also in den, ich glaube, ich hatte es ja aufgelistet, von 17 von den insgesamt 36 Strecken hatten eine schnellere Meldezeit, als das noch im vergangenen Jahr die Siegerzeit gewesen war. Wie kam das jetzt am Ende raus? Am Ende waren die Sieger in 24 von insgesamt 36 Events schneller als der Sieger des Vorjahres. 24 von 36 sind also 12 von 18, das kann man wieder durch zwei teilen, 6 von 9, 3 von 6. In guten 67% waren die Schwimmerinnen und Schwimmer schneller als im vergangenen Jahr. Und zum Teil nicht nur der Erstplatzierte schneller als der Erstplatzierte des Vorjahres, sondern es kam tatsächlich relativ oft vor, dass selbst die ersten zwei oder drei schneller waren als der Sieger des Vorjahres. Also das Niveau war um ein Vielfaches höher als 2024. Das unterstreichen die Zahlen. Bei den Männern 14 von 18 Strecken haben eine bessere Siegerzeit gesehen als noch 2024. Mag jetzt der ein oder andere Fachkundige reinwerfen, ja, war ja klar, weil 2024 war ja auch nach den Olympischen Spielen und fair enough. Aber das ist nun mal die Benchmark, die wir hier hatten und wir werden gleich in den Erzählungen auch hin und wieder noch hören, wie schnell diese deutschen Kurzbahnmeisterschaften eigentlich gewesen sind, denn die waren für meine Begriffe von dem, was ich jetzt hier erlebt habe bis dato, wirklich sehr, sehr schnell gewesen. Wo waren die Männer nicht schneller als letztes Jahr? Waren ja nur insgesamt 4 Strecken. Das waren die 800 Meter Freistil, als Sven Schwarz vergangenes Jahr 7 Minuten 37 schwamm. Da konnte Moritz Bockes jetzt nicht so ganz mithalten. Die 50 Meter Rücken letztes Jahr haben Alexander Bauch als Sieger gesehen, der dieses Jahr in exakt der gleichen Zeit 23,60 wieder gewann. Dann waren die 200 Meter Schmetterling, wo Chet Leclos letztes Jahr ein 1,53 anschlug. Da konnte Jano Beschnitt nicht gegenhalten dieses Jahr. Und die 200 Meter Lagen haben Tobias van Agelen und Finn Wendland 2024 ein paar Zehntel schneller bewältigt als Cedric Büssing in diesem Jahr. Also da auch die Abstände bis auf die 800 Meter Freistil echt nicht groß gewesen. 2,5 Sekunden über die 200 Delphi, nun ja, geschenkt. Und in allen anderen Strecken gab es einen Fortschritt zu 2024. Bei den Frauen waren es 10 von 18 Strecken, die fixer absolviert worden sind als noch in der vergangenen Saison. Und wo liegt hier das Gros dessen, wo die Frauen dran gescheitert sind? Auf den Freistilstrecken. Die 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil waren jeweils langsamer als noch im Vorjahr. Das überrascht jetzt nicht, denn so ehrlich müssen wir sein, die absolute Kraul-Elite, und das war letztes Jahr dominierend von Nicole Meyer unter anderem, über die 100 und 200 Meter und die 400, glaube ich, auch, die 404 dort in den Siegerlisten. Und dann waren Julia Ackermann bei ihren beiden Siegen letztes Jahr über die 800 und 1500 schneller als Fabienne Wenske in diesem Jahr. Über die 50 Meter Brust hat zwar Lilly Weibalbaum ihren Titel verteidigt, eine Zehntel langsamer gewesen als letztes Jahr, und dann waren es noch die 100 und 200 Meter Lagen, wo Hanna Bergmann in der vergangenen Saison schneller war als die Siegerin in diesem Jahr. Demgegenüber steht bei den Frauen, wo es ja nicht ganz so deutlich war wie bei den Männern, dass alle drei Rückenstrecken mit einer schnelleren Zeit gewonnen worden sind, alle drei Delfinstrecken mit einer schnelleren Zeit gewonnen worden sind, zwei von drei Bruststrecken eine schnellere Siegerzeit hatten, die 400 Lagen und die 50 Meter Freistil. Also auch hier ganz, ganz klar kumuliert, wo es einen Fortschritt, oder ganz, ganz klar erkennbar, wo es einen Fortschritt zur vergangenen Saison gegeben hat. Aber in der Summe herrschen trotzdem so gemischte Gefühle vor, denn es gab zwar zahlreiche Fortschritte in vielen, vielen Lagen, und dennoch sahen einige Aktive, die bei den Europameisterschaften jetzt an den Start gehen werden, doch noch sehr, sehr rostig aus. Joscha Salcho sah nicht in absoluter Topform aus, auch erklärbar aus seinem Bundeswehrlehrgang heraus, super stressig, in Eindhoven neue Wohnung bezogen, auch körperlich so ein bisschen dann am Limit gewesen, rein trainiert hier. Das gleiche gilt für einen Melvin Imodu, für einen Cedric Büssing, für einen Luca Nick Armbruster, die alle erklärbar rostig, erklärbar unfit, in Anführungsstrichen, in diese Kurzbahnmeisterschaften reingegangen sind. Ole Braunschweig, klarer Fortschritt zu dem, was letztes Jahr war. Gerade wer die 50 Meter Rücken gesehen hat, das war ein völlig neues Frequenzlevel, was Ole da erreicht hat. Das habe ich lange nicht mehr so gesehen von ihm. Dennoch hier und da noch nicht auf dem Level, das er vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon mal hatte. Wenn wir im Thema rostig sind, dann habe ich jetzt bloß Männer genannt, und ich habe echt lange überlegt, lange überlegt, ob mir Frauen einfallen, wo ich sage, boah, so richtig geklickt, so richtig die Erwartung erfüllt hat das nicht. Und ist mir niemand eingefallen. So hatte ich keine dabei. Vieles davon war gut und einige waren dann wirklich überragend und waren echt schon extrem gut in Form. Allen voran natürlich Noelle Benkler und Angelina Köhler. Ich fand, dass Lise Seidel schon extrem fit war. Nina Jazzi war super fit, und bei den Männern, wenn wir da hingucken, die beiden Brustschwimmer Malte Gräfe und Kenneth Bock haben auch richtig die Schwimmoper gerockt. Also das hat viel, viel Bock gemacht auf dieses kommende internationale Highlight im Dezember. Und damit sind wir auch bei der EM-Qualifikation. Da gab es das große Thema Vornominierung. Die WM-Teilnehmer oder bis Platz 4 bei den Junioren-Weltmeisterschaften hatten gar nicht die Notwendigkeit, bisher wirklich schnell schwimmen zu müssen und sich in Wettkampfform präsentieren zu müssen. Die waren gesetzt vornominiert für die Europameisterschaften. Ob ich das gut finde oder nicht, werde ich nächste Woche mal etwas ausführlicher diskutieren. Damit geht's los mit den eigentlichen Geschehnissen im Becken und mit dem Delfinschwimmen der Männer. Wie erwartet, es gab keinen echten Favoriten im Vorfeld, der dort durch die Strecken oder durch die Distanzen durchrast, und so zeigte sich das auch am Ende des Tages mit einem bunten Siegerfeld, das alle, ja, überall mal jemand anders auf dem Treppchen gesehen hat. Aber ein Highlight gab es doch, und das waren die 50 Meter Schmetterling. Denn hier war es Maurice Grabowski, der in 22,82 Sekunden 8 Hundertstel unter der U23-Norm geblieben ist, war bei 22,90 und sich damit für den SC Wiesbaden in das Aufgebot für die Meisterschaften im polnischen Lublin schwamm. Riesige Überraschung, hatte keiner vorher auf dem Zettel. Da waren wir alle ein bisschen überfahren auf der Pressetribüne. Aber wie Maurice das gemacht hat hier, war auch wirklich respektabel. Es waren extrem starke Tauchphasen, die ihn da durch die Wänden, durch die 50 Meter, durch die zwei Bahnen katapultiert haben und die ihn in Normzeit an die Wand brachten. Maurice stammt aus einer Schwimmerfamilie. Mutter und Vater sind jeweils Trainer. Der Vater, sogar der ehemalige Landestrainer in Hessen gewesen, sind, glaube ich, beide aktuell noch in Wiesbaden auch am Beckenrand unterwegs. Die Schwester schwimmt auch. Und für Maurice führte der Weg aus Ulm nach Wiesbaden von dort an die Lynn University. Hatte zwischendrin auch mal überlegt, ob er das nicht komplett sein lassen sollte mit dem Schwimmen, so richtig klar war es nicht, in den USA dann nochmal aufgeblüht, extrem akribischer Arbeiter, hat dann in den Amerika auch zahlreiche Erfolge, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch auf akademischer Ebene gesammelt und ist jetzt hier belohnt worden mit der Normzeit für die Europameisterschaften. 4 Starts, 4 Finals für den Wiesbadener, jeder einzelne Start mit Bestzeit abgeschlossen, insgesamt am Ende auch 4 Medaillen für Maurice mit nach Hause genommen und sicherlich die Krönung, eben die Normzeit über die 50 Meter Schmetterling. Auf der doppelten Distanz mussten wir leider auf das Duell von Joscha Salchow gegen Luca Nick Armbruster verzichten, weil Luca Armbruster auf seinen 100 Meter Schmetterling Start verzichtet hat. Und da stellte sich dann natürlich auch die Frage, wie fit sind beide eigentlich gewesen? Joscha Salchow zum Beispiel nur im erster Instanz für das B-Finale auf Platz 9 qualifiziert, rückte dann wegen einer Abmeldung von Michael Rahe noch auf den 8. Platz nach vorn, schwamm dann im Finale, glaube ich, am Ende auf Rang 5 oder ähnliches. Aber ähnlich wie bei Luca Armbruster, frisch vom Bundeswehrlehrgang, war die Erschöpfung, die Ermüdung, die Kaputtheit einfach zu merken, zu sehen und zu fühlen. Besonders die Herausforderung auf der kurzen Bahn für den sehr großen, sehr langen Joscha ganz, ganz klar zu erkennen. Starts, Wenden, Tauchphasen, da einfach nicht unbedingt sein Metier gewesen, konnte beide Meistertitel nicht verteidigen, die er letztes Jahr gewinnen konnte. War jetzt hier am Ende 5. in der Summe, glaube ich, schon durchaus ganz zufrieden. So machte er zumindest den Eindruck mit den Ergebnissen, die jetzt da waren. Man lernt ja auch aus diesen Rennen heraus. Luca Armbruster war dann über die 50 Meter Freistil noch zu sehen im B-Finale und über die 100 Meter Lagen werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Am Ende gewinnen die 100 Delfin Simon Bucher vor Philipp Heinz und Moritz Schaller. Die Top 6 in diesem Finale, und das illustriert jetzt wieder, auf welchem Niveau das Ganze stattgefunden hat, die Top 6 im 100-Schmetterlings-Finale waren schneller als Moritz Schaller letztes Jahr bei seinem Sieg. Kann man sich einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, welchen Sprung hier das Teilnehmerfeld im Niveau gemacht hat. Über die 200 Meter Schmetterling, weil wir gerade bei Sprung sind, gab es einen, der mal eben die Delfin-Spezialistin düpiert hat und der hört auf den Namen Jano Beschnitt. Der war auch über die 200 Meter Freistil schnell unterwegs, Bronze, aber hier reichte es für den Platz ganz oben auf dem Podium, nachdem er reichte es für den Platz ganz oben auf dem Podium vor Marc Sauer und der wurde nämlich Vizemeister auf der Langbahn und jetzt auch auf der Kurzbahn und auf Platz 3 kam der Sieger der deutschen Meisterschaften auf der Langbahn, Luis Schubert. Und Jano war ein 1,55, 57, so Michael Phelps-mäßig habe ich das verglichen, ja, im Einerzug kräftige lange Züge, dadurch wird die Zuglänge ein bisschen größer, geht häufig dann zu Lasten des Atmen, des Widerstandes. Man ist nicht ganz so stromlinienförmig, man hat etwas mehr Fläche, die sich dort gegen das Wasser stellt. Ist also ein Stückchen kostenintensiver, man muss mehr Energie aufwenden. Dafür bekommt man aber auch alle 1,5 Sekunden mal so eine frische Ladung Sauerstoff in die Muskeln. Und das hat bei Jano dazu geführt, dass er ein 1,55, 57, 1,07 Sekunden über der U23-Norm für die Europameisterschaften blieb, den Sieg nach Hause schwamm und mit 3 Sekunden eine neue Bestzeit aufgestellt hat. Kleine Randnotiz, Leon Leverkus schwimmt 1,5 Sekunden Bestzeit im Vorlauf, 2:00.83 jetzt hier. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir später nochmal auf die Heidelberger Trainingsgruppe rund um Marques Santi zurückkommen werden. Damit zum Rückenschwimmen der Männer, wo wir Fortschritt sehen auf einem Niveau. Und ich habe dieses Niveau jetzt hier mal ganz bewusst nicht spezifiziert. Denn Fortschritt auf einem Niveau, das hängt echt extrem davon ab, wo man jetzt genau hinguckt. Gucken wir in die absolute Spitze, muss man sagen, geht so. Ist überschaubar, was sich da so gerade abspielt. 50 Meter, Alexander Bauch verteidigt seinen Titel, 23,60 letztes Jahr, 23,60 dieses Jahr. Ole Braunschweig wird wieder Zweiter, wie schon im Vorjahr, 23,74 vor Maurice Grabowski, 23,75 und Vincent Pasek, 23,76. Hier also ein wahnsinnig spannendes, wahnsinnig enges Feld im Anschlag mit dem besseren Ende für den Routinier, für den Oldie, möchte man fast sagen, für Ole Braunschweig, der sich neuerlich über Silber freuen darf. Vincent Pasek auf Rang 4 seinerseits, 22 Hundertstel über dem deutschen Rekord von Christian Diener aus dem Jahr 2012 geblieben. Und da sind es dann auch die Jüngeren, Vincent Pasek, wenn man den WM-Teilnehmer mit seinen 19 Jahren dazu zählen möchte, die hier einen gewissen Fortschritt erzielen konnten. Über die 100 Meter war es dann nämlich Simon Bucher, der das Rennen gewann, der Frankfurter, vor eben jenem Vincent Pasek und Ole Braunschweig. Vincent Pasek 52,47, Ole Braunschweig 52,63, also quasi das gleiche Niveau, beide aber auch roundabout 2 Sekunden über der EM-Norm, 50,6, 50,9. Sei es drum, 1,5 Sekunden für Pasek, immer noch weit genug weg, um hier nicht von einer knappen Entscheidung zu sprechen. Aber, und wenn man sich mit Vincent Pasek unterhält, dann erzählt er einem, dass er einen riesen Motivationsschub aus den WM-Erfolgen mitgenommen hat und jetzt aber schon wieder froh ist, dass er seit einigen Wochen vernünftig trainieren kann, nach Rückenproblemen, die ihn geplagt haben, und er sich eigentlich, wenn der Trainingsrückstand nicht so groß wäre, sich lieber Richtung 200 Meter orientieren würde. Ole Braunschweig seinerseits, der Bronzemedaillengewinner, völlig erledigt nach den 100 Meter Rücken, und das war zu erkennen. Gleiches galt für Angelina Köhler, die Berliner und auch die Heidelberger hier zu nennen. Viele andere auch, aber ich fand, bei den beiden Teams war es am auffälligsten. Frisch aus dem Trainingsprozess, völlig, also am höchsten Erschöpfungszustand hier nach Wuppertal gereist und sahen zum Teil auch schon nach den Vorläufen echt groggy aus und haben sich da wahnsinnig lange am Beckenrand festgehalten. Das galt jetzt natürlich für Ole wie für alle anderen auch. Aber diese 2 Sekunden Rückstand zur EM-Norm unterstreichen in meinen Augen so das Niveau, das wir im Männerrückenschwimmen aktuell haben. Das heißt nicht, dass es dort Stillstand gibt, das will ich überhaupt nicht sagen, das meine ich damit gar nicht. So sind viele Junge da, die auch Ole durchaus noch anpeitschen und motivieren, der da aktuell der Älteste ist in dem Rahmen. Aber es braucht noch Geduld, es braucht noch Zeit. Und einer, der noch Zeit braucht, ist unter anderem Mitja Bauer, der im Vorlauf deutschen Jahrgangsrekord schwimmt, über diese 100 Rücken, 52,88, der auch eine völlig wilde deutsche Kurzbahnmeisterschaft hatte, löscht damit mit diesem 100-Rücken-Jahrgangsrekord erstmal Oskar Schildknecht aus den besten Listen, 25 Hundertstel schneller, schwimmt im Finale dann auf Rang 5, 53,02, etwas langsamer, aber immer noch schneller als der alte deutsche Jahrgangsrekord. Auch das war hier nochmal hervorgehoben. Und Mitja schwimmt insgesamt 5 Strecken oder hat 5 verschiedene Starts, startet insgesamt 9 Mal mit den Finals, einzig, glaube ich, über die 100 Meter Schmetterling verpasst er A- und B-Finale. Aber von diesen 9 Starts, die er insgesamt absolviert, sind 7 Bestzeit. Und das heißt für ihn, es sind die 50 Meter Rücken dabei, es sind genauso die 200 Meter Schmetterling dabei, es sind die 100 Meter Rücken dabei. Also ein breites Portfolio, das viel auf einer Delfin-Bewegung basiert, gerade auf der Kurzbahn. Und das gibt mir dann wieder Hoffnung. Wenn ich sage, okay, da ist ein 17-Jähriger, es geht vorwärts, sieht auch irgendwie vernünftig aus, was da passiert, dann ist da Hoffnung da, zusammen mit einem Vincent Pasek, zusammen mit einem Ole und über die 200 Meter Rücken, zusammen mit einem Oskar Schildknecht, der jetzt endlich nach einer Schulterverletzung und unfassbar viel Ausgleichstraining, also ganz viel Kraulschwimmen, was dort stattgefunden hat, um die Schulter zu schonen, ganz viel Beine, jetzt wieder voll im Training ist und das sofort abrufen kann. Also da ist eine Grundlage da, die er jetzt ins Wasser bringt. 1,54,69. Heißen für ihn Siegerzeit, damit wird er Erster und gewinnt das Ding, schwimmt das erste Mal seit 3 Jahren wieder Bestzeit und macht dann jetzt auch mit seinen, 2005 ist er glaube ich, mit seinen 20 Jahren, weckt er durchaus Hoffnungen auf die Zukunft. Zweiter wird Cedric Büssing, Dritter Mitja Bauer, 1,55,04, Bestzeit für Cedric, 1,56,5 für den Leipziger Mitja Bauer. Und das, was wir beim Rückenschwimmen eigentlich im Moment an Niveauentwicklung haben, da sind wir beim Brustschwimmen schon über den Berg, würde ich sagen. Denn das Brustschwimmen ist im Moment die Disziplin im deutschen Schwimmsport, wo ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen mache. Klar, das Langstreckenschwimmen, Freistil bei den Männern, bei den Frauen ist auch gut aufgehoben. Bei den Frauen kann man sich noch drüber streiten, bei den Männern auf jeden Fall. Aber wenn ich mir was aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, schon aktuell das Brustschwimmen. Zuverlässig da, deutscher Standort auch in Potsdam, starke Arbeit dazu mit Lukas Matzerath, jemand, der aus Bochum immer wieder stichelt und noch mit dazukommt. Also da ist alles Chico. Und einer, der das Ganze anführt, vor allen Dingen in den jungen Jahren, ist der Malte Gräfe, der mit der Wachablösung, Fragezeichen, hier auf jeden Fall seinen Ankündigungen Taten folgen lässt, dass er sagt, ey, ich will so lange wie möglich bei den Großen mithalten, bei den beiden Olympioniken, bei Lukas, bei Melvin, und sie vielleicht sogar ärgern. Und dieses Ärgern gelingt ihm über die kürzeste Distanz. 50 Meter Brust, Maltes Paradestrecke, Traumstrecke, wie auch immer man das nennen möchte. 26,57 Sekunden reichen zum Sieg. Es ist der neue deutsche Jahrgangsrekord, mit dem er Marco Koch ablöste, der 26,90 schwamm vor 17 Jahren. Und gleichzeitig auch für Malte die EM-Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften. Ferner ist er mit dieser 26,57 und ihr seid hier, damit ihr mit Statistiken vollgeballert werdet und merkt, wie geil das deutsche Schwimmen eigentlich im Moment ist. Diese Zeit bedeutet, dass er damit der achtschnellste Deutsche jemals über diese Strecke ist. Und der Titel, der war super hart verdient, denn Malte wirkte von vorne weg eigentlich deutlich ambitionierter, zielstrebiger, angriffslustiger ist das Wort, was man hier eigentlich gerne benutzen möchte. Angriffslustiger als Melvin und Lukas, die allerdings beide auf dem Rückweg dann verstanden haben, das könnte hier der Jungspund, der Frechdachs, da kann uns den Titel hier wegnehmen. Und so war es auf den letzten 10, 15 Metern echt Zug um Zug, dass sich Melvin rangekämpft hat an Malte. Und schlussendlich nur mit einer Hundertstel Rückstand ins Ziel kam. 26,58 für Maltes Trainingskameraden Melvin. Lukas Matzerath 26,63 auf Rang 3, auch nur 5 Hundertstel dahinter. Hut ab für diese Show dort vorne an der Spitze. Honorable Mention über diese 50 Meter Brust. Zubey Beltav, der von 28,75 vor 2 Jahren jetzt auf 26,90 Sekunden runterdroppt. 1,8 Sekunden schneller wird nach dieser Saison 24,25, wo er gar nicht da war bei den Kurzbahnmeisterschaften. Jetzt hier ein ganz, ganz klarer Entwicklungsschritt beim ebenfalls 18-Jährigen. Über die 100 Meter gewinnt Lukas Matzerath in 57,83 Sekunden vor Melvin Imodu 58,3 und Malte Gräfe 58,8, der bis zur 50-Meter-Marke auch wieder das Rennen anführt und die Großen lange, lange ärgern kann. Am Ende reicht's immer noch für den dritten Platz, weil Mathis Schönung auf dem vierten Rang in 58,9 nicht rankommen kann, aber nach einer Saison 2024-25, wo, glaube, pfeifisches Drüsenfieber, er war auf jeden Fall super viel krank und weit, weit weg von seiner Normalform, Spitzenform, normalen Trainingsform und vom Trainingspensum überhaupt. Jetzt auch zusammen mit Jos Gansko nach Heidelberg gegangen, Mathis Schönung. Klarer Fortschritt, 58,93 für ihn. Aber nochmal der Blick zur Spitze, 57,83 für Lukas Matzerath. Geile Zeit, richtig schnell, hurray, hurray, hurray. Damit ist er aber nicht der schnellste Deutsche. Und das nicht mal knapp nicht der schnellste Deutsche, denn der schwamm schon in Carmel beim Weltcup und hört auf den Namen Jeremias Pock. Kleines Ratespiel für euch da draußen, wie viel schneller war als die 57,83 von Lukas? Und wieder mal vermisse ich hier ein bisschen die Wartemusik, aber das ist mein Problem, mit dem ich mich irgendwann mal beschäftigen werde. Genug Zeit gehabt zum Nachdenken. Jeremias Pock schwamm 57,33 in Carmel, war also nochmal eine solide halbe Sekunde schneller als Lukas jetzt hier bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Was für Jeremias auch bedeutet, das war die U23-Norm für die Europameisterschaften. 200 Meter Brust, die große Kenneth Bock Show. Letztes Rennen, letzter Start, letzter Tag. Startzielsieg für den Brustausdauerkönig aus Potsdam. Es ist die Goldmedaille, es ist der Titel über diese 8 Bahnen Brustschwimmen, es ist gleichzeitig die EM-Norm für den Potsdamer und das nicht etwa an irgendeinem Sonntag mitten im Jahr, sondern am Geburtstagssonntag von Kenneth Bock. Was kann es für ein schöneres Geschenk geben? In 1.007 geht er vorne rum und liegt da gar nicht so weit in Front, aber kann dann auf der zweiten Rennhälfte seine Stärke ausspielen. Und da habe ich, muss ich sagen, da freue ich mich schon mega auf das, was die Langbahnsaison bringen wird. Denn hier mit einer 5.6 draufzuknallen und eine 2.06.33 am Ende in die Wand zu bringen, ist ein echte Ansage. Das ist wirklich eine schnelle Zeit und das illustriert, wie hart eigentlich auch die EM-Normen gewesen sind vom Deutschen Schwimmverband. Wer hier irgendwie dachte, das wäre ja mal eben so dahin gepaddelt und dahin trainiert, wenn man so ein bisschen Talent hat, weit, weit weg davon. Diese 2.06.33 war 17 Hundertstel unter der U23-Norm. Und bedeuten, damit ist er der viertschnellste Deutsche, der jemals diese 200 Meter Brust geschwommen ist. Marco Koch war natürlich ganz, ganz oft mal drunter gewesen, aber dann waren es schon gar nicht mehr viele, die da mal schneller waren als Kenneth Bock. 2.06.33, es waren Marco Koch, Fabian Schwingenschlögel, Christian vom Lehn. Und dann kommt schon nur noch welche, die langsamer waren als Kenneth hier am Abschlusstag der Kurzbahnmeisterschaften. Zu guter Letzt möchte ich auch hier jetzt kein Partypuper sein und diese Leistung in irgendeiner Art und Weise schmälern, denn das war eine wirklich hervorragende Leistung, aber neuerlich gab es in Carmel einen Deutschen, der diese 200 Meter Brust schon mal schwamm und der heißt Jeremias Pock, absolvierte diese 8 Bahnen 2.05.02, sammelte damit 890 World Aquatics Punkte und so ab 900 spricht man eigentlich schon von Weltniveau. Und dann haben wir jetzt über diese Bruststrecken, wo 4 Sportler mit nach Lublin genommen werden können, mit Malte Gräfe, mit Lukas Mazerat, mit Melvin Imhudu, mit Kenneth Bock und mit Jeremias Pock, 5 Kandidaten, die alle berechtigte Hoffnungen haben, die Reise nach Polen anzutreten. Und da sei jetzt auch noch dahingestellt, aus den USA nach Polen fliegen für 4 Tage EM, whatever. Aber es ist die Norm erfüllt und das ist wirklich im Brustschwimmen jetzt gerade eine Breite, die wir hier uns erarbeitet haben oder die Sportler sich erarbeitet haben und die Trainer am Beckenrand, die, weiß ich nicht, ob die schon mal da gewesen war. Kommen wir damit zu den Lagenstrecken der Männer und da habe ich mir notiert, dass ich Fragen habe. Ich habe Fragen beim Lagenschwimmen. Reimt sich, Pumuckl hat immer gesagt, alles was sich reimt ist gut, unsicher in der Summe, bin mir unsicher. Die 100 Meter, fangen wir mit der kürzesten Strecke an, haben auch einen der Hidden Champions, weiß ich nicht, ob man das so nennen will, als Sieger gesehen, nämlich Maximilian Wargentin, der in 53,86 eine Hundertstel schneller war als Michael Raje und auf den Bronzerang sprang Luca Nick Armbruster in 54,05, seine zweitschnellste Zeit über diese 100 Meter Lagen jemals. Bei den anderen beiden war das Ganze Bestzeit. Und Maximilian Wargentin schwimmt insgesamt 5 Finals, unter anderem über die 50 Meter Brust noch auf Rang 4. Und mit 5 Finalteilnahmen gehört man so ein bisschen zurecht zu diesen unbesungenen Helden, die es bei diesen Kurzbahnmeisterschaften gibt, die überstrahlt werden, vielleicht von den großen Namen, von den super erfolgreichen Namen, von den deutlich prominenteren Namen. Und einer davon ist Luca Nick Armbruster. Viel schon gesagt, wie unfit er jetzt hier war aus dem Bundeswehrlehrgang, aus dem reduzierten Trainingspensum, was damit einhergeht, weil die Zeitkapazitäten dann nicht so da sind. Alles geschenkt, in den Skat gedrückt, denn eine kleine Anekdote gibt es noch für die Luca Armbruster Fanboys und Fangirls da draußen. Er qualifizierte sich nämlich auf Bahn 8, also Position 16, für das 50 Meter Freistil-Finale, damit im B-Finale und schwamm diese 2 Bahnen in Schmetterlingsstil, also gar nicht in Freistil und schlug nach 23,24 Sekunden an. Das bedeutet die drittschnellste Zeit jemals und Platz 1 aktuell in der offenen Klasse. Gar nicht mal so schlecht für so einen Kurzauftritt, den er hier an den Tag gelegt hat. Über die 200 Meter Lagen gewann Cedric Büssing 1.58.01, 2 Zehntel vor Tobias van Aggelen. Und das ist ein Rennen, das viel, viel spannender war, als es eigentlich sein sollte. Denn Cedric Büssing als Olympia-Finalist über die 400 Meter sollte hier eigentlich keine Probleme haben, das Ding locker easy für sich zu entscheiden. Aber diese 1,58,0 sind solide 3,5 Sekunden über der EM-Norm und auch hier müssen wir den Blick in die USA werfen, nach Carmel zurückgehen, zu Jeremias Pock, der dort 1,55,57 Sekunden schwamm. Und damit nur 27 Hundertstel an der U23-Norm vorbei, aber satte 2,5 Sekunden schneller als eben jener Cedric Büssing. Absolute Wahnsinnsshow, die da in Carmel stattgefunden hat. Und bei Cedric 200 Meter Lagen kann man jetzt sagen, okay, ist nur die halbe Strecke, 400 Meter, völlig anderes Rennen, muss man ganz anders einteilen, hat einen ganz anderen Trainings-Background. Ist irgendwie okay, dass es dann auf den 200 Metern vielleicht nicht so läuft. Und die Arbeit ist ja aber gerade in Essen dort mit zusammen mit Nicole Endroschat, mit der Trainerin, dass das Ganze schneller wird, dass es explosiver wird von vorne, etwas angriffslustiger, um das Wort nochmal zu benutzen. Und dafür sind die 200 Meter dann natürlich geradezu prädestiniert. Gehen wir zu den 400 Metern. Ja, auch hier gewinnt Cedric, macht damit das Lagen doppelt perfekt. 4:11:05 seine Siegerzeit vor Karl Moritz Margold und Lukas Fritzke, die damit Platz 2 und 3 aus dem Vorjahr wiederholen. Cedric seit dem Sommer jetzt wieder in Deutschland zurück, hat seinen Bachelor in den USA gemacht, studiert jetzt an der Ruhr-Uni in Bochum, trainiert in Essen am dortigen Stützpunkt. Und die Frage, die ich mir jetzt inzwischen stelle bei Cedric, ist so ein bisschen, waren die Olympischen Spiele real? Also Platz 8 ins Finale bei den Olympischen Spielen, deutschen Rekord geschwommen im Vorlauf, alles Chico, er kann schwimmen, der Junge, alles fein, streite ich überhaupt nicht ab. Die Frage, die ich jetzt habe, sehe ich von Cedric nochmal diese 400 Meter Lagen, die wir in Paris bewundern durften? Oder aus welchen Gründen auch immer, wird das für immer das Highlight, die Erinnerung sein. Und ich wünsche mir so sehr, weil die Anlagen sind da, es ist alles da. Über die 200 Meter Rücken ist er aufs Podium geschwommen, über die 400 Meter Freistil ist er aufs Podium geschwommen. Und das sieht nach allen Anlagen aus, die dafür da sind, um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dass das nicht das Ende war. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass wir das noch sehen werden. Weiter geht's mit dem Kraulschwimmen und da rasen wir vorne mal ein bisschen schnell durch. Über die 50 Meter Freistil verteidigt Moritz Schaller seinen Titel 21:43 vor Maurice Grabowski, der die Sprintstrecken hier wirklich einmal komplett abrasiert. Moritz Schaller fehlen damit 13 Hundertstel zur EM-Norm. Joscha Salchow wird Vierter in 21:83 und war damit schneller als seine Bestzeit auf der Langbahn, aber 2 Zehntel langsamer, als er noch im Oktober zum Beispiel in Rotterdam geschwommen ist. Über die 100 Meter Freistil, Moritz Schaller verteidigt wieder seinen Titel, täglich grüßt das Murmeltier, wie über die 50 gewinnt er auch die 100 Meter. Damit gehen neuerlich beide 100 Freistil-Titel nach Essen, Nina Jazzi und Moritz Schaller sind hier die Goldmedaillengewinner bzw. die Gewinnerin. 47:47 bedeutet 13 Hundertstel schneller als vergangenes Jahr. Aber, und jetzt kommt der spannende Part, wir leiten über zum Ex-Leipziger, jetzt Schweizeraner, SCU-Star, Mitglied Timo Sorgius. Der belegt über diese 100 Meter Rang 4 in 47:97, schwimmt damit erstmals unter der 48-Sekunden-Marke und bleibt in 12,14 Sekunden auf der Schlussbahn der schnellste im gesamten Feld. Und das gab einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns über die 200 Meter erwartet hat. Kleiner Side-Fact, Michael Raje auch mit neuer Bestzeit in diesem Finale, 48:45, 21 Hundertstel unter seiner alten Bestzeit. Doppelte Distanz, 200 Meter, Timo Sorgius hinter den Kulissen. Vorher klar gemacht, deutlich gemacht, von vorne weg auch an die Konkurrenten, so ein bisschen als Vorwarnung, was da wohl gleich passieren wird. Ich gehe hier voll vorne an, knall das Ding voll weg und dann gucke ich, was passiert hinten raus. Ziel ist irgendwas bei 1,43 und das sorgte schon für Stirnrunzeln bei dem einen oder anderen Konkurrenten im Callroom, der da sagte, auf gar keinen Fall, never, never, ever. Und so rannte Timo auch vorne weg durchs Becken und war dann doch einigermaßen schockiert, dass neben ihm ein gewisser Philipp Peschke im Wasserschatten den Anschluss halten konnte und das sorgte zumindest gedanklich für Verunsicherung, ohne dass das leistungsmäßig zu spüren gewesen war. Denn Timo verlor auf einmal so ein bisschen die Orientierung auch im Wasser, wie er hinterher erzählte und sagte, ey, das war nicht geplant, dass hier noch einer so an den Fersen dranbleibt. Ist schön, ich freue mich drüber und hau hier weiter durch, aber muss ja irgendwo so 1,45 sein. Und so kam es, dass er selber sehr geschockt war beim Blick auf die Anzeigetafel. 1,43, 34 zeigten dann nämlich die 5 roten Ziffern dort an. Und das heißt, dass nur Paul Biedermann 2014 mal schneller gewesen ist, nämlich eine Zehntel schneller. Und dann müssen wir nochmal ganz, ganz weit zurückscrollen, wenn wir gucken wollen, wo es denn mal deutlicher war. Das war dann nämlich 2008. Ebenfalls Paul Biedermann 1,41,42. Also wir haben hier das schnellste Rennen seit 11 beziehungsweise 17 Jahren gesehen. Und das ist die drittschnellste Siegerzeit über diese 200 Meter Freistil, die es jemals bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften gab. Zudem ist Timo Sorgius damit der sechstschnellste Deutsche jemals auf dieser Strecke auf der Kurzbahn und hat damit fast schon folgerichtig natürlich die EM-Norm unterboten. Also auf der Männerseite war hier richtig Dampf auf dem Kessel. Topfit, aus der Schweiz angereist, super starke Trainingsgruppe. Wer sich da mal unterhält, wer dort alles mit dabei ist, kann dann die Entscheidung auch deutlich besser nachvollziehen mit einem Djokovic, der da zum Beispiel auch in Uster seine Bahnen zieht. Im Fazit, glaube ich, können wir jetzt festhalten, nach den Weltmeisterschaften, nach den Kurzbahnmeisterschaften, relativ egal, wie die EM jetzt laufen wird in Polen, mit dem Wechsel in die Schweiz auf jeden Fall erstmal alles richtig gemacht. Gerade angesprochen, in seinem Wasserschatten war es Philipp Peschke, der Essener, der in 1,44,59 zur Silbermedaille schwamm. Und diese Silbermedaille hat nicht nur einen goldenen Schimmer, die ist eigentlich schon zumindest auf einer Seite wirklich golden eingefärbt, denn diese 44,59 wäre in 7 der letzten 9 Jahre eine Goldmedaille gewesen. Das ist das Niveau, über das wir hier sprechen. Jarno Beschnitt schwimmt in 1,45,26 zu Bronze. Und sowohl Philipp Peschke als auch Jarno Beschnitt hätten im vergangenen Jahr mit dieser Zeit jeweils die Goldmedaille gewonnen. So schnell war dieses 200 Meter Freistilfinale, das definitiv mit zu einem der Highlights auf dieser Kurzbahnmeisterschaft zählt. Über die 400 Meter holt Cedric Büssing sein drittes Gold, 3,45,66 für den Essener hier, der damit, glaube ich, auf Männerseite die meisten Goldmedaillen gewinnen konnte. Haut mich nicht, ich habe die Statistik jetzt mir gerade aus den Fingern gesaugt, aber wenn ich das so überfliege, wüsste ich gerade nicht, wer öfter ganz oben stand. Vielleicht noch Simon Bucher, der mindestens zweimal gewonnen hat. Cedric Büssing könnte aber der Goldhamster, wenn man das Klischee benutzen möchte, bei den Männern gewesen sein. Lukas Fritz geholt Silber, 3,45,77, der uns demnächst Richtung USA und zwar zur University of Georgia verlassen wird. Dann kommen wir zu den Langstrecken und zur Moritz-Bockes-Show. 800, 1500 Meter Freistil, vielleicht eher die B&B-Show, vor allen Dingen über die 1500 Meter. 800 Meter sehen Moritz Bockes ganz oben den 22-jährigen in München trainierenden Schwimmer. 7 Minuten 44,33 sind nur schlappe 33 Hundertstel über der Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften. Also hier auch ein ganz, ganz enges, knappes Ding für den Münchner, der damit weit, weit unter seiner alten Bestzeit geblieben ist, der Schützling von Olaf Bünde und Sheila Schuld. Nils Nolte kriegt eine Honorable Mention jetzt hier endlich ausgesprochen, der schon über die 400 Meter im B-Finale irgendwas 3,47 oder sowas schwamm, das den Vorlauf leider ein bisschen verbockt hat. Das hätte auch zu Platz 4, 5 irgendwie sowas gereicht. 200 Meter Lagen schwammen auch noch, aber diese 800 Meter Freistil jetzt nach 7,59 von den Berliner Kurzbahnmeisterschaften erst eine Woche alt gewesen, jetzt auf 7 Minuten 53, also nochmal 6 Sekunden schneller. Das reicht für Rang 4 für den 16-jährigen Berliner, der sicherlich ganz happy sein wird über seine Nachmeldung nach der Zeit bei den Kurzbahnmeisterschaften in Berlin. 7 Minuten 53, Nils Nolte, Name merken, irgendwo aufschreiben, da könnte noch einiges kommen im Laufe der Saison. 1500 Meter Freistil, Moritz Bockes holt in sensationellen 14,49,68 den Titel nur 1,2 Sekunden über der Kurzbahn-EM-Norm, also das waren hier zwei echt knappe Dinger für Moritz gewesen. Aber sein Vereinstrainingskamerad Simon Brugger, der wird Zweiter über diese 1500 Meter Freistil, Simon Brugger 15,03 am Ende. Und Brugger und Bockes schwimmen beide das Rennen negativ, gleiches ebenso über die 800 Meter. Moritz 7,25 die erste Hälfte, 7,24 die zweite Hälfte, Simon Brugger 7,32 die erste Hälfte, 7,31 die zweite Hälfte. Da war der Trainings- und Wettkampfauftrag in München sehr, sehr klar zu erkennen. Das Ganze brach sich auch noch runter bis auf die 400 Meter. Anschließend von beiden der gemeinsame Jubel auf der Leine, für mich auch eines der schönsten Bilder dieser deutschen Kurzbahnmeisterschaften gewesen. Zwischendrin unterwegs, eigentlich mal angekündigt, das Duell Bockes gegen Erkmann. Moritz Erkmann, der Chemnitzer, verliert unterwegs seine Kappe und das war an den Tagen auch schon in den Vorläufen häufiger der Fall gewesen. 15:14:99 reichen am Ende für den Chemnitzer noch zu Rang 4. Damit zur Frauenseite der Wettbewerbe und zur großen Triple Show, vorher zumindest mal geteasert, angekündigt: Kann Noelle alle Lagenstrecken gewinnen, kann Lena Ludwig alle Bruststrecken gewinnen, kann Lise Seidel alle Rückenstrecken gewinnen, kann Angelina Köhler alle Delfinstrecken gewinnen, und in 4 der 5 Fälle müssen wir sagen, nö, können sie nicht, 3 der 4 Fälle, ist auch egal. Nur in einem dieser genannten Fälle können wir sagen, ja, können sie. Und das ist das Delfinschwimmen der Frauen. Und damit kommen wir zur großen Show von Angelina Köhler, die hier das einzige Triple einsammelt, gewinnt die 50, 100 und 200 Meter, sammelt in der Summe bei diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften 6 Goldmedaillen. Und wenn swim.de richtig recherchiert hat, heißt das, dass sie damit ganz oben steht in den Rekordlisten, in den Geschichtsbüchern, wo auch immer man trackt, wer die fleißigsten Goldmedaillengewinner sind oder Gewinnerinnen bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften, denn 6 Stück hat bis dato noch nie jemand einsammeln können. 5 waren es mal bei Thomas Ruprat unter anderem, aber 6 ist eine neue historische Kategorie. Und das Ganze wurde eingeläutet über die 50 Meter Schmetterling mit ebenfalls etwas Historischem. Nach 25,50 im August oder September über die 50 Meter Schmetterling und der 1/100 am deutschen Rekord vorbei, war es jetzt endlich im Vorlauf soweit. 25,31 zeigt die Anzeigetafel für Angelina Köhler über die 50 Meter Schmetterling und das bedeutet neuen deutschen Rekord, Aljena Schmidtke aus den Büchern rausgestrichen. Im Finale 25,42, auch das war unter dem alten deutschen Rekord. Für mich hier aber der entscheidende Part ist die Ansage, die Angie danach macht, und das gefällt mir sehr, sehr gut, denn alle provokanten Nachfragen zum Trotz lassen sich die alten mediengeschulten Schwimmer und Schwimmerinnen nicht ins Boxhorn jagen und zu irgendwelchen fantastischen Aussagen hinreißen. Außer Angie, die hier sagt, ey, ich will schon auch noch unter 25 Sekunden schwimmen und ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel, was ich hier noch erreichen möchte. Vielen Dank dafür. Das ist auch die EM-Norm für die Berlinerin. Hinter ihr ein knappes Rennen mit 2 ebenfalls starken Zeiten. Stella Lentke 26,56, Yara Fey-Riefstahl 26,70 zu Silber und Bronze. Vor allen Dingen bei Stella lohnt sich vielleicht das Hingucken nochmal. Aus Frankfurt nach Bochum gewechselt nach der Bachelorarbeit, war es Zeit für neue Trainingsreize, für einen Tapetenwechsel. Und nach allem, was bis jetzt hierhin zu sehen war, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Gleiches gilt für Yara Fey-Riefstahl, die die Schule beendet hat und sich jetzt im Bundeswehrlehrgang gewidmet hat Anfang der Saison, vorrangig aber erstmal den Fokus voll aufs Schwimmen legt, die Gelegenheit nutzt und sich voll und ganz auf die sportliche Entwicklung konzentriert. Mit Lob vom Coach hier in Wuppertal gesegnet, der da sagte, ja, läuft im Moment ganz gut trainingstechnisch, eigentlich dürfte sie nicht so fit sein, aus Bundeswehrlehrgang und umgeknickten Knöchel, verstauchten Knöchel, ist das Trainingspensum eigentlich überhaupt nicht da für die Zeiten, die hier geschwommen worden sind, aber die mentale Leistung wurde da gelobt, im Kopf voll da und angriffslustig und leistungsfähig. Das sorgte auch dafür, dass sich das Podium auf den 100 Metern die gleichen Gesichter sah, nämlich Angelina Köhler vorweg, 56,45 unter EM-Norm und Titel. Da zeigte sich noch viel, viel mehr, was sich in der Unterwasserphase getan hat bei ihr. Dort wurde hart an den Delfin-Kicks gearbeitet, das war die Grundlage für diese schnelle Zeit. Hinter ihr Yara Fey-Riefstahl 59,51 und Stella Lentke 1:00:25 zu Silber und Bronze. Und dann kommen die 200 Meter Schmetterling, die gar nicht mal so sehr geliebte Strecke von Angie Köhler, auf der Langbahn regelmäßig verschmäht, vergangenes Jahr auch aus Gründen des Trainingsrückstandes verständlich, dieses Jahr jetzt der Titel über die 8 Bahnen Schmetterling. 2:07:54 ihre Endzeit Und das tat richtig, richtig weh. Das war an Tag 1 die einzige Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften, die da gefallen war. 1,5 Sekunden schneller gewesen als vom DSV gefordert. Wenn wir uns aber die Zwischenzeiten angucken über diese 200 Meter Schmetterling, dann müsst ihr vielleicht eine kleine Ibuprofen schon mal nehmen. Denn nach 12:0 auf der ersten Bahn, 15:2 zweite Bahn, 15:8, 16:7, 16:9, 16:8, da war der Kampfgeist geweckt nach bis zur 150 Meter Marke, 16:98, also eher 17:0 und 17:2 hinten drauf. Das war wirklich schmerzhaft, das tat richtig, richtig weh. Aber es hat sich gelohnt, das Delfin-Triple für Angelina, EM-Norm und viel Selbstvertrauen für die Titelkämpfe in Lublin. Hinter ihr holt Leni von Bonin Silber 2:11:24 vor Yara Ferriebstahl in 2:13:31, die damit ebenfalls wie Angelina Köhler auf allen drei Delfin-Strecken jeweils eine Medaille einsammelt. Das führt uns zum Rückenschwimmen und einer unglaublich hohen Konkurrenzdichte. Wenn ich Geld hätte und das Rücken- oder das Frauenschwimmen wäre ein Aktienmarkt. Beides ist nicht der Fall, aber stellen wir uns mal vor, in einer Mickey-Maus-Welt grüne Wiese. Es wäre so, dann wäre das Rückenschwimmen der Frauen auf jeden Fall der Part, wo ich jetzt mal Kohle draufwerfen würde. Denn da wird sich in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar schon in dieser Saison, also es könnte auch kurzfristiger Benefit sein, richtig was entwickeln. 50 Meter Rücken sehen Angelina Köhler als Siegerin 27:14 in der Abwesenheit von Lise Seidel, die möglicherweise eventuell mit dem Triple mal geliebäugelt hat, zumindest hier so angeteasert worden ist. Ihre Bestzeit 27:99, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie 0,8 schneller geworden wäre, um Angie hier den Titel streitig zu machen. Das war dann aber auch der 6. und letzte Titel für Angie Köhler an diesem in diesen Rekordtagen. Wie gesagt, so viele Titel gab es noch nie für eine Person. Wenn man Angie dann am Ende fragte, dieser Wettkampftage, dann hat sie tatsächlich geantwortet, dass sie sehr, sehr zufrieden war mit den Auftritten, aber auch mega erschöpft. Und die ganze harte Arbeit zahlte sich aus. Also sie war da echt sehr überzeugt von den Leistungen, hat da extrem viel mitgenommen und hat genauso wie Lasse Frank auch bestätigt, dass es exakt die Meisterschaften waren, die sie sich vorgenommen haben, die sie schwimmen wollten, in dieser Belastung, in dieser Wettkampfhärte, in diesem, am Ende dieses Trainingsblocks und dann jetzt geht es auf die letzten Meter Richtung EM in Lublin. Hinter ihr über die 50 Meter holen Leni Labarra und Lina Kröger Silber 27:78. Vor allen Dingen Leni Labarra hat hier einen Riesenfortschritt gemacht in der Unterwasserphase, auch wenn Stefan Döbler da immer noch was zu kritisieren hatte. Ihr Coach war das dennoch ein immenser Schritt, den die Magdeburgerin hier gemacht hat, die 17-Jährige, die auch über die 100 Meter gezeigt hatte, dass da richtig was passiert ist in den Tauchphasen. Generell waren ja Tauchphasen, Delfin-Kicks, das große beherrschende Thema, wenn man die Sportler vorher gefragt hat, ey, was sind die Ziele und so, dann war immer Wendetauchphase, Wendetauchphase, Wendetauchphase. Ich möchte besser kicken können. Und bei vielen, vielen hat man das auch gesehen, dass da echte Schritte passiert sind, dass das vielleicht auch etwas zu betont war für die Leistungsstärke, die gerade da ist. Aber das gehört mit dazu, da ist das dann diese Kurzbahnmeisterschaft am Ende des Tages ein Zwischenschritt zum großen Ziel auf der Langbahn bei deutschen Meisterschaften, deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Europameisterschaften erfolgreich zu sein. Lina Kröger bleibt weiterhin eine Macht im Rückenschwimmen auf der Kurzbahn wie schon in den vergangenen Jahren. Über die 100 Meter gab es dann aber ein völlig anderes Rennen. Lise Seidel trat an gegen Noelle Benkler im Finale. Und für mich da an der Stelle über die 100 Meter das elektrisierendste Duell bei den Frauen. Denn beide schwimmen jeweils die 9. und 10. schnellste Zeit einer Deutschen jemals auf der Kurzbahn. Also zwei neue Einträge in den Top 10. Sind jetzt Linda Roth und Nina Holz sind da noch nicht mit dabei. Also dann vermutlich 11 und 12. Aber sei es drum. Nimmt gar nichts dieses Duells und dieser Leistung, die die beiden ja mit neuen Bestzeiten ins Wasser gebracht haben. Und für mich beeindruckend, dass sie es beide auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen tun, die eine Vorschau sind auf das, was uns diese Saison noch erwarten wird. Denn sie werfen beide ihre Stärken in den Raum, die da bei Noel Bengler schon im Vorlauf waren und im Finale dann auf die Spitze getrieben, die Tauchphase nach der Wende. Sie ist mit Abstand am längsten unter Wasser, nimmt dort aber auch das meiste Tempo mit und hat gerade exakt den Punkt getroffen, an dem diese Technik, diese Arbeit für sie funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach. Da gilt es viel zu optimieren. Du musst horizontal kicken, du musst gut liegen, du musst die richtige Amplitude, die richtige Frequenz treffen, also den Ausschlag an den Füßen, an der Hüfte, du musst es oben im Oberkörper beginnen. Es sieht unfassbar einfach aus, aber es ist so, so schwer zu koordinieren. Und da ist Noel, hat er schon einen riesen Schritt gemacht, jetzt in den ersten Trainingswochen, in den ersten Trainingsmonaten unter Marques Santi. Und so ist es auch diese Tauchphase, die in meinen Augen die stärkste Schwimmerin im Feld, nämlich Lise Seidel, derartig unter Druck setzen, dass sie irgendwo bei der 50-Meter-Marke so ein bisschen Panik bekommt. So sah das von außen aus und in meinen Worten beschrieben, dass sie da gerade nicht wegkommt. Und dann wird die Tauchphase extrem kurz bei Lise. Es sind irgendwie nur noch 5,5, 6 Meter, was mit Sicherheit nicht der Raceplan war. Denn eigentlich ging es da auch darum, die Fortschritte im Unterwasserbereich zu dokumentieren und zu demonstrieren. Und dann kommt sie hoch und das, was sie über die 200 Meter oder auf der Langbahn auszeichnet, der große Druck, der lange Abdruckweg mit den Armen, der große Vortrieb, der kommt nicht mehr so richtig zum Tragen. Das sieht hektischer aus, das sieht ein bisschen panischer aus. Und so muss sie sich dem Druck von Noel dann beugen und das ist, dass beide wirklich Kopf an Kopf, Arm an Arm über die letzte Bahn ins Ziel sprinten mit dem etwas besseren Ende für Noel. Beide knallen voll rein in die Wand. Da hat Noel vielleicht auch den etwas besseren Anschlag gegenüber Lise. Sei es drum, 58,88 für Noel Bengler, 58,90 für Lise Seidel. Und das ist ein neuer deutscher Jahrgangsrekord für Noel Bengler, die damit 300stel schneller ist als Laura Riedemann 2016. Und das am dritten Tag, nachdem schon die 100 Meter Freistil und die 400 Meter Lagen auf dem Programm standen, beziehungsweise für Lise Seidel die 100 Freistil und die 200 Meter Rücken, bringen hier beide am dritten Wettkampftag dieses Duell ins Wasser, was echt zum Zungeschnalzen war. Ebenfalls in diesem Finale bleibt das für Angelina Köhler die einzige Strecke in ihren 16 Starts, wo sie keine Medaille gewinnt, hatte aber an der Stelle auch schon die 200 Delfin, 100 Freistil, 50 Delfin, 200 Meter Freistil auf dem Buckel und dann reicht das gegen diese starke Konkurrenz nicht nochmal aufs Podest zu schwimmen. Über die 200 Meter ist es dann ein relativ souveräner Sieg von Lise Seidel, 2:06,49, wo sie die schwimmerischen Stärken voll in die Waagschale werfen kann, wird damit die siebtschnellste Schwimmerin Deutsche aller Zeiten über diese Strecke, bleibt unter der EM-Norm über diese 8 Bahnen Rücken, schwimmt hervorragend schwimmerisch wirklich da absolut on point, genau die Stärken rausgearbeitet. Zweite wird Noel Bengler, 2:08,72 und auch hier 200 Meter Rücken ja vor den 100 Meter Rücken gewesen, wird Noels Stärke ganz klar sichtbar, nämlich die Unterwasserphase, wo 8 Bahnen vielleicht noch etwas zu viel schwimmen und etwas zu wenig tauchen sind. Über die 100 Meter sah das dann ganz anders aus. Und nicht nur die 100 Meter Rücken waren ein elektrisierendes Duell, sondern auch die Bruststrecken bei den Frauen. Denn es gab hier, so habe ich den Überschrift genannt, keine Geschenke für Lena. Gut für uns da draußen an den Fernsehgeräten, sicherlich nicht ganz so gut, wenn man es im Fanlager von Lena Ludwig hält. Es stand das nächste Triple im Raum. Dass Lena jetzt die 100 und 200 Meter Brust gewinnen wird, war eigentlich relativ sicher, die Art und Weise, wie das Ganze zustande kam, dann aber doch überraschend, viel entscheidender waren aber die 50 Meter Brust, was da so passiert und auch das war überraschend, denn für mich hat Lena hier einen ganz, ganz klaren Fortschritt gemacht, waren Startwende noch klare Schwächephasen, auch das, was sie bei den Europameisterschaften und bei den Weltmeisterschaften ein bisschen an besseren Ergebnissen für die 50 Meter verhindert hat, die ganze Startphase, die ganze Tauchzugphase, war jetzt hier da und so konnte sie in 30,99 eine neue Bestzeit aufstellen und die Titelverteidigerin Lily Faye Weilbaum in 30,95 wirklich unter Druck setzen. Das war kein sicheres Ding, so wie ich das von 2024 noch im Kopf hatte, sondern es war ein ganz, ganz enges Rennen zwischen den beiden dort vorne. Dritte wird Hannah Schneider, 31,47. Ebenfalls in diesem Finale vertreten Damit machen wir einmal das Feld ein bisschen auf nach außen zu den etwas weiter hinausgeguckt. Marlene Schrostowski, die 2010erin, die 15-Jährige von der SG Heddesheim, die über die 50 und 100 Meter Brust ins Finale schwimmt und damit zusammen mit Leonie Mau über die 50 Meter Freistil und Evelyn Wegrotzki über die 200 Meter Delfin und 400 Meter Lagen zu den jüngsten Finalisten der gesamten Veranstaltung zählt. Und damit kommen wir auch zu den 100 Metern. Dort erarbeitet sich Lena Ludwig den Sieg nämlich sehr, sehr hart. Es ist das Duell von ihr gegen Kelly Messel, die ihre Wiederauferstehung feiert bei diesen Kurzbahnmeisterschaften, als wäre sie in so eine kleine Zeitkapsel gefallen. Der Weg zurück aus Magdeburg nach Erlangen, back to the roots, back to Ronald Böller und 2 Wochen Südafrika oder wie lange das auch immer war, haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Kelly an der Stelle hier über die ganzen Tage in Wuppertal in bestechender Form gewesen, in quasi überragender Form, wieder an die Zeiten von vor 3, 4, 5 Jahren rangeschwommen. Das ist nämlich exakt dann auch logischerweise so lange nicht passiert. Und das bedeutete aber, dass Lena Ludwig sich hier den 100 Meter Brustsieg auch hart erarbeiten musste und da mal auch ein bisschen ein kleines Déjà-vu zu dem, was wir bei den 100 Rücken gesehen haben, denn zur Rennhälfte war Kelly Messel auf einmal vorne, 21,63 zu 21,86, 2 Zehntel Vorsprung für die Neuerlangerin, die noch für den SC Magdeburg startet. Und dann kam die dritte Bahn, wo Lena den Turbo gezündet hat, 17,2 zu 18,0, holt 8 Zehntel auf, liegt dann also auf einmal eine halbe Sekunde in Front und kann diesen Vorsprung weiter aufbauen, ausbauen. Auf der Schlussbahn nimmt dort Kelly nochmal eine halbe Sekunde ab, gewinnt am Ende in 1,06,65 mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor Kelly Messel, die hinten raus sich sogar noch dem Angriff von Hannah Schneider zur Wehr setzen muss. 1,07,74 für die Hofheimerin, nur 800stel hinter Kelly und damit sind auch die 100 Meter Brust sehr, sehr spannend gewesen. 1,07,66 für Kelly bedeutet nur 1 Zehntel über ihrer Bestzeit aus dem Jahr 2020 und damit so schnell dann auch wie seit 2019, 2020 nicht mehr gewesen. Lena hingegen 1,06,65, nur 3 Zehntel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Anna Elend, die damals 1,06,63 schwamm. 3 Zehntel kann man. Ich würde die Augen offen halten Richtung Lublin, sagen wir mal so. Es folgen die 200 Meter Brust und da gab es neuerlich ein Duell. Lena Ludwig hier wieder in der Protagonistenrolle gegen Leni Wendrich. Am Ende 2,25,37 das bessere Ende für die Heidelbergerin, aber nur knappe 6 Zehntel vor der Potsdamerin, vor Leni Wendrich 2,25,92. Und diese 7 Zehntel Vorsprung oder 6, 7 Zehntel Vorsprung schwimmt Lena allesamt auf den ersten 50 Metern heraus, beendet die ersten 50 Meter mit 7 Zehnteln Vorsprung vor Leni, kommt dann allerdings im weiteren Rennverlauf partout nicht weg von der Potsdamerin. Egal was sie versucht, Lena ist schwimmerisch auf einem völlig anderen Level unterwegs gewesen als Leni, aber bei den Wenden war Leni so viel stärker, kommt besser durch die Tauchphasen, hat da jedes Mal den Rückstand fast wieder nivelliert und aufgeholt, bevor es dann in die schwimmerischen Züge geht. Am Ende ist es das Doppelgold für Lena Ludwig, 2,25,37, auch eine ganz hervorragende Zeit, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber für alle uns da draußen war es deutlich spannender, als ursprünglich mal angenommen worden ist. Auf Rang 3 schwimmt Hannah Schneider 2,26,9, eine Sekunde vor Kelly Messel 2,27,9. Das bringt uns zum Lagenschwimmen der Frauen. Und hier wieder das Beispiel vom Rückenaktienmarkt aufgemacht. Für mich ein bisschen die Frage beim Lagenschwimmen, sind wir jetzt am Peak angekommen? Haben wir die Peak-Lagen-Performance bei den Frauen für die nächsten Jahre erreicht? Oder geht da noch was? Wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, als es eine Kim Emily Herkle gab, als es eine Kelly Messel gab, eine Katrin Demler, eine Zoe Vogelmann, eine ganze Horde an jungen Schwimmerinnen, an verheißungsvollen Schwimmerinnen, die dabei waren, das Lagenschwimmen in Deutschland zu revolutionieren. Und dann kamen ganz, ganz viele verschiedene Einzelschicksale dazwischen. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber da weiß man dann am Ende einfach nie so ganz genau, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt und wie das Ganze ausgehen wird. Machen wir es kurz. Über die 100 Meter gewinnt Hannah Bergmann 1,00,05 vor Noelle Benkler 1,01,56 und Nina Jatzi, die hier kleine Sidequest erfüllt, überhaupt erst den achten Start in ihrer Karriere über diese Strecke absolviert und in 1:01:80 die Bronzemedaille gewinnt. Soweit so unspektakulär, 100 Meter geben jetzt auch ehrlich gesagt nicht irre viel her. 200 Meter, doppelte Distanz, zweiter Wettkampftag, Noelle Bengler, der zweite Start an diesem Tag und ihr zweiter deutscher Jahrgangsrekord. 2:10:34 zeigt die Anzeigetafel nach 8 Bahnen Lagenschwimmen und damit löst sie eine gewisse Zoe Vogelmann aus den besten Listen ab. Der Rekord von Zoe ist 4 Jahre alt, stand bei 2:10:39, also Noelle jetzt hier 500stel schneller. Kommen wir zur Renneinteilung und man kann jetzt am Ende sagen, ey, sie gewinnt das Rennen mit 1,6 Sekunden Vorsprung vor Hanna Bergmann. Die zweite wird sie zerstört. Die Konkurrenz habe ich hier drauf geschrieben, weil sie einfach über alle Lagen das mit Abstand beste Paket bringt. Und in meinen Augen ist da sogar noch Luft nach oben. Denn in der Delfin-Teilstrecke über die ersten 50 Meter hat Noelle 1,1 Sekunden Rückstand auf Hanna Bergmann. Gewinnt am Ende mit 1,6 Sekunden Vorsprung, holt also auf den letzten 150 Metern 2,7 Sekunden raus auf die Schwedin, die bei den Kurzbahnweltmeisterschaften Neunte geworden war. Und da wird auch deutlich, dass Noelle unfassbar viel gearbeitet hat. Wenn man sich mit ihr unterhält, dann sagt sie, ey, das Trainingslager, das wir gemacht haben in Erzurum, das gehörte mit zu den härtesten Trainingslagern, die ich jemals gemacht habe. Wir haben so viel an den Delfin-Kicks gearbeitet, so viel auch technisch gearbeitet, erkannt in den komplexen Leistungsdiagnostiken vom DSV, dort das Brustschwimmen als allererste, als größte Schwachstelle auch ausgemacht, sicherlich zu Recht. Und auch an der Renntaktik gefeilt, da ist also noch. Also sie zählt ja irgendwie 10 Sachen auf, an denen noch zu arbeiten ist und ist trotzdem schon auf diesem Niveau unterwegs. Und ich glaube, dort rauszuhören, dass es genau das ist, was Marquez auszeichnet, dass er Dinge erkennt, dass er Dinge sieht dort in Heidelberg bei seinen Sportlerinnen und Sportlern, die vielleicht anderen Trainern erstmal verborgen bleiben. War ja in Spanien unterwegs, hat dort die Paraschwimmer trainiert und begleitet, auch zu den Olympischen Spielen und erfolgreich gemacht, hatte dann aber irgendwann das Ceiling erreicht und sich dann eine neue Herausforderung gesucht und ist dann eben nach Heidelberg gekommen, hat dort vergangene Saison das große Glück gehabt, eine kleine Gruppe zu haben, dort mit Luca-Nick Armbruster einen neuen deutschen Rekord über die 50 Meter Schmetterling anzutrainieren und dann auch bei den Weltmeisterschaften mit Anna Elend zusammenzuarbeiten und sie zum WM-Titel zu formen, zu feinformen, wie auch immer man das nennen möchte. Er selber beschreibt das dann durchaus so, dass er sagt, ey, ich habe da nicht viel gemacht, ist reingesprungen, wir haben 2-3 Stellschrauben, habe ich irgendwie gesehen, an denen haben wir dann noch gearbeitet, dann rutschte das und dann ist sie Weltmeisterin geworden. Und das erzählt er so beiläufig, als wäre das gar nicht was Besonderes, wo sich so viele andere vielleicht den Kopf zerbrechen würden, aber es, glaube ich, beschreibt seine analytische, klare Herangehensweise sehr, sehr gut. Das hört man auch von den Sportlerinnen und Sportlern immer wieder. Egal, ob du dich jetzt mit Luca unterhältst oder mit Leo unterhältst oder mit Hanna, mit Lena, mit Noelle, wie sie dort jetzt alle heißen und hochgekommen sind. Auch Tobi van Aggelen und Mathis Schönung sagen alle das Gleiche. So, es ist klar, es ist verständlich. Es ist immer deutlich, wo es hingeht, ohne dass es einfach ist. Kleines Beispiel. Wenn wir hier über die Kicks reden, wo Noelle sagt, ich habe da so super viel dran gearbeitet und gelernt, dann sind das so Aufgaben 8x25 Meter mit 10 Kicks und 3 Zyklen, alles im Race-Pace-Tempo, alles im Renntempo. So, nicht irgendwie schwach oder Lulli-Wulli oder überhaupt irgendwie durchhalten, sondern richtig mit Anspruch dabei, weil im Ziel, weil am Ende im Wettkampf dann das Ziel ist, dass 7 Kicks gefordert werden. Es ist super harte technische Arbeit, das hat zum Beispiel Hanna Schneider beschrieben, die da sagte, ey, wir haben den Brustarmzug umgestellt, auch in meinen Augen da eine ganz klare Fortentwicklung zu sehen gewesen bei Hanna im Brustarmzug, der sich auch über die 200 Lagen zum Beispiel im Delfinschwimmen niedergeschlagen hat. Da haben wir viel dran gearbeitet. Gelingt oft im Training, gelingt nicht immer, schwierig dort die Balance zu halten, mal hinzukommen, mal nicht hinzukommen. Und da sind die Sportlerinnen und Sportler auch selber gefordert, das muss man dann auch sagen, dort selber proaktiv dran zu bleiben, das sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die diese ganze Gruppe, diese ganze Dynamik dort im Moment auszeichnet, dass sie alle auch super proaktiv, super engagiert dabei sind, sich permanent zu challengen und zu verbessern. Und so ist es dann eben bei Noelle, dieser deutsche Jahrgangsrekord, der fällt über die 200 Meter Lagen. der aus ganz, ganz vielen Bausteinen kommt und wo beide, also Coach und Sportlerin, beide noch sagen, wir haben aber auch noch so viele Baustellen, an denen wir arbeiten können. Und deswegen, weiß ich nicht, es klickt gerade, es funktioniert gerade über die 200 Rücken, über die 100 Meter Rücken, über die Langstrecke, dass ich so ein bisschen Angst habe, vielleicht machen sie es jetzt kaputt, aber irgendwie habe ich auch Vertrauen. Gucken wir mal, was passiert. So, Noelle, Siegerin, deutscher Jahrgangsrekord. Hinter ihr Hanna Bergmann auf dem zweiten Platz. Wer wird Dritte, wer wird Vierte? Da auch ein spannendes Duell hinten raus. Kelly Messel wird nämlich Dritte, stirbt aber auf den letzten 50 Metern echt den Heldentod. Verliert 7 Zehntel auf die Viertplatzierte, auf Leni von Bonin, die auf den letzten 50 Meter Freistil echt ranfliegt. Das Ganze aber nicht mehr ganz aufholen wird und dann den undankbaren vierten Platz gewinnt, mit der Holzmedaille zurück nach Leipzig fährt. Kelly Messel dafür zurück nach Erlangen mit der nächsten Bronzemedaille. Kommen wir zu den 400 Meter Lagen. Dort gewinnt Noelle Bänkler erneut in 4:35,87, fast 5 Sekunden vor der Konkurrenz, verteidigt ihren Titel, ist 4 Sekunden schneller als 2024 und hier auch schon völlig am Ende, völlig erschöpft. Da fehlt so dieses Noelle Bänkler, ich schlage an, ich drehe mich um, geile Zeit, ich schlage die Hände von dem Gesicht zusammen, ich fange an zu heulen, ich mache irgendeine Geste ins Publikum. Noelle war hier so tot, das war alles nicht mehr zu sehen, das war alles nicht mehr zu erleben, das war wirklich die pure Erschöpfung, die sich dort in ihrem Körper Bann gebrochen hat. Hinter ihr ist es Leni von Bonin, die in 4:40,30 auf den Silberrang schwimmt, 3 Sekunden schneller ist als 2024 und damit die nächste Medaille gewinnt. Wir kommen da später gleich nochmal drauf, deswegen kurze Stocker. Laura Sophie Kohlmann gewinnt die Bronze und holt damit die einzige Medaille bei diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften für sich. Letzter Block, das Kraulschwimmen bei den Frauen. Und hier habe ich ein weinendes und ein lachendes Auge. Ein lachendes Auge, weil ich das Glück hatte, wahnsinnig viele überragende Rennen von Nina Sandrin-Yazzi zu sehen. Und ein weinendes Auge, weil diese Zeit vorläufig ein Ende haben wird. Über 50 Meter Freistil gewinnt Angelina Köhler, die ehemalige Freistilsprinterin, ich glaube, hält auch irgendeinen deutschen Jahrgangsrekord über die 50 Meter Freistil vor Nina Yazzi, 24:15 zu 24:40. Damit schwimmt Nina Yazzi exakt die vom DSV geforderte Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften und bleibt 200stel über ihrer Bestzeit. Leonie Mau, 15 Jahre alt, ehemals oder startet für den SSV PCK 90 Schwedt, trainiert seit 3 Jahren in Potsdam, ist dort am Internat beheimatet, geht dort zur Schule, gewinnt die Bronzemedaille mit ihren zarten 15 Jahren in 25,05 Sekunden. Knackt damit den deutschen Jahresrekord von Rosalie Kleibold aus dem Jahre 2018, nicht nur ein bisschen, sondern um satte 26 Hundertstel. Podest voll. 100 Freistil. Nina Yazzi gewinnt dieses Finale in 53:52. Damit gelingt ihr auch die Titelverteidigung und sie bleibt nur 200stel über der Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften für die U23-Jährigen, 6 Zehntel über ihrer Bestzeit. Und je länger es im Moment wird, zwar über viele Strecken zu sehen, desto schwerer wird die ganze Geschichte. Angelina Köhler da auch eines der Paradebeispiele für 50, richtig Chico, richtig geil, 100 Meter immer noch geil, 200 Meter, da werden die Kräfte schwach. Und von Nina Yazzi, 53:52, werden wir noch insgesamt 2 Auftritte sehen. Einen davon bei der DMS Erste Bundesliga am 13. und am 12. Was ist das? 13. und 14.12. Das müsste der Samstag und Sonntag sein in Essen. Und davor nochmal bei den Europameisterschaften in Lublin. Und dann geht es für sie ab in die Staaten zum 1. Januar 2026. Und dort hat sie nochmal die Uni gewechselt. Wird jetzt nach Virginia gehen, wo unter anderem Kate Douglas das dortige Sprinterprogramm anführt. Und bin ich wirklich extremst gespannt, was für Nina dort gehen wird. Denn das sieht alles von den Anlagen extremst gut aus. Angelina Köhler schwimmt 54:13 im Vorlauf, wird am Ende Zweite in diesem Finale. Honorable Mention. Noelle Bänkler wird dann 54:44 Vierte. Lise Seidel 54:85 schwimmt sie auf den 5. Platz. Über die 200 Meter Freistil gewinnt Angelina Köhler in 1:58:13 und jetzt kommt ein kleiner Haken, ein kleiner Pferdefuß, den wir aber mal auch ansprechen sollten, um nochmal die, also zu all diesen Jubelarien, wie schnell und geil diese Kurzbahnmeisterschaften waren, einen kleinen Gegenpol zumindest zu schaffen. Diese 1:58.13 ist die langsamste Siegerzeit über die 200 Meter Freistil seit dem Jahr 2000. Also seit 25 Jahren. Bestzeit allerdings für Angelina Köhler, die nach diesen 8 Bahnen aber auch komplett erschöpft, völlig ausgelaugt, ohne jedwedes Brennmaterial in ihren Muskeln verbleibend am Beckenrand hing. Für mich aber viel überragender, diesen Sieg habe ich nicht kommen sehen, denn schon in den Vorläufen war sie echt auf letzter Rille unterwegs, da glomm bloß noch so ein ganz kleines Kohlestückchen in ihrem Körper und dann jetzt hier, ich glaube, zweiter Wettkampftag war das, letzter Start, die 200 Meter Delfin, also dann auch schon der achte Wettkampfstart, die 200 Meter Freistil, der achte Wettkampfstart insgesamt. Das nötigt mir Respekt ab, das Ding hier so nach Hause zu schwimmen. Sieht man auch an vielerlei Punkten, wie erschöpft sie da war, mit riesen Atempausen nach der Wende. Aufgabe war natürlich kicken und schnell angehen. Schwimmt eine 56,2 vorne weg, eine 1,02 aber drauf, das ist unterirdisch. Aber so ist es an der Stelle einfach gewesen und da lernt man extrem viel draus. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder sonstiges. Hanna Bergmann stirbt nämlich genauso hinten raus. Sie wird Siebter am Ende, was die Möglichkeit eröffnet für Svenja Göttingen, die sich von der Randbahn zu Silber mauschelt. Die in Heidelberg Trainierende von der SSG Reutlingen Tübingen. 1:59,32 für sie und eine kleine Wiedergutmachung nach den völlig verkorksten oder völlig deprimierenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo sie jedes noch so knappe Duell auch ja verloren hat. Dann bei der JDM schon die Revanche und die Revenge und die Wiedergutmachung. Jetzt hier zur Silbermedaille in der offenen Klasse über die 200 Meter Freistil für Svenja Göttingen. Bronze geht nach Berlin an Selina Müller. Auch sie bleibt in 1:59,70 ebenfalls erstmals unter der 2-Minuten-Marke. Kommen wir zu den spannenderen Geschichten. Über die 400 Meter Freistil ist es nämlich das Duell von Bahn 7 gegen Bahn 8. Fabian Wenzke gegen Leni von Bonin. Und die beiden treiben sich wirklich über 16 Bahnen hinweg, über die Wänden, über das Schwimmerische. Fabienne Wenzke mit wieder und wieder schiefen Wänden, was Leni die Gelegenheit gibt, den Abstand zu verkürzen. Dann schwimmt Fabienne wieder weg über die kommenden 20 Meter auf der Bahn, um dann bei der Wende das gleiche Spiel von vorne zu wiederholen. Wird schlussendlich mit dem besseren Ende für die Heidelbergerin. 4:09,01 katapultieren Fabienne Wenzke auf Rang 5 in der offenen Klasse in diesem Jahr. 4:09,57, nur eine halbe Sekunde dahinter, beendet Leni von Bonin das Rennen und wird damit sechstschnellste Deutsche bisher im Jahr 2025. Beide ahnten, so war es zumindest den Gesichtern zu entnehmen und auf jeden Fall für Leni gültig, nicht wirklich, dass sie mit diesen Zeitenleistungen ganz vorne dabei sind, also hier zu Gold und Silber schwimmen. Herzlichen Glückwunsch an diese Show, die ihr uns geboten, oder vielen Dank für die Show, die ihr uns geboten habt und herzlichen Glückwunsch zu den Medaillen. Leni auch so ein bisschen bei den Frauen vielleicht der stille Star dieser deutschen Kurzbahnmeisterschaften, gewinnt 3 Silbermedaillen, schwimmt bei 4 Starts in 4 Finals, davon 3 mit Bestzeit am Ende ins Ziel und nur über die 200 Meter Schmetterling bleibt sie knapp über ihrer bisherigen Bestmarke. Die Dresdnerin dieses Jahr in die Trainingsgruppe von Frank Embacher nach oben gerückt, trainiert jetzt dort mit den großen Jungs, mit unter anderem mit Luis Schubert zusammen und das scheint sich hier bei den Kurzbahnmeisterschaften schon erstmal positiv auszuzahlen. Hoffen wir, dass dieser Schwung, dieser Rückenwind über den Rest der Saison erhalten bleibt. Über die 800 Meter Freistil verteidigt Julia Ackermann ihren Titel in einem engen Kampf gegen Julia Barth. Beide trennen nach 32 Bahnen nur 5 Zehntel voneinander. 8:33,4 für die Chemnitzerin, 8:33,9 für die Magdeburgerin. Fabienne Wenzke hier jetzt auf den 3. Platz geschwommen, 8:35,8 in den Vorläufen am Morgen. Es ist ihr erster Start über diese Strecke seit 3 Jahren, schwimmt somit 10 Sekunden Bestzeit hier ins Ziel. Sydney Savannah Ferch, wie alle anderen Aktiven, die so in Eindhoven mit unterwegs waren, Ausnahme vielleicht Leni Labarra an der Stelle, mitten im Training und noch auch völlig erschöpft, gerade über die 1500 Meter war das ganz, ganz klar zu sehen, wo sie zwischendrin abreißen lassen musste. Über die 800 Meter war das jetzt hier ein etwas besseres Rennen. mitten im Training völlig erschöpft, die Dortmunder aktuell hier zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit einem hohen, großen Ausdauerblock unterwegs gewesen. Das sieht man bei der Dortmunderin, die über beide Langstrecken 800 und 1500 ohne Medaille nach Hause fahren muss. Über die 1500 Meter schwimmt Fabienne Wenske zum zweiten Titel dieser deutschen Kurzbahnmeisterschaften, 16 Minuten 20 vor Julia Ackermann, 16:29, und in den Vorläufen unterwegs Luisa Rumler in 16 Minuten 34 auf den Bronzerang vor Sydney Ferch, die in 16:36 im schnellsten Lauf am Nachmittag ins Ziel kommt. Viel entscheidender über diese 60 Bahnen: Fabienne Wenske unter der EM-Norm in der offenen Klasse und Julia Ackermann unter der U23-Norm. Damit dürfen sich beide über das Ticket zu den europäischen Titelkämpfen in Polen freuen. Damit beenden wir den Rückblick auf die deutschen Kurzbahnmeisterschaften auf einer hohen Note, sparen uns den ganzen Bummens mit, wer waren denn jetzt die besten, schönsten, tollsten Sportler. Ich glaube, ihr habt einen guten Einblick bekommen, also in Berlin ganz, ganz viel, extrem viel Arbeit passiert unter Wasser, alle hoch reingegangen mit einem hohen Trainingsvolumen, mit einer hohen Trainingsintensität, und trotzdem waren es überragende Kurzbahnmeisterschaften mit wirklich vielen, vielen extremst spannenden Duellen, 50 Brust, 100 Meter Rücken genannt, mit super vielen schnellen Zeiten, seien die 200 Meter Brust von Kenneth Sein da genannt, es seien die 50 Meter Schmetterling, die Lagenstrecken genannt und so weiter und so fort. Ihr wart mit dabei in den letzten 80 Minuten, ihr habt das gerade gehört, und es war auch viel Gutes dabei, oder ich fand vieles als gut, was auch so perspektivisch uns im Laufe der Saison Richtung Europameisterschaften Langbahn in Paris erwarten wird. Vorher allerdings geht es noch am Wochenende bei den diversen DMSJ-Landesentscheiden schnell durchs Becken in NRW, unter anderem am Freitag und am Samstag. Aus religiösen Gründen darf dort Sonntag nicht geschwommen werden. Grüße gehen raus an das DKM-Planungsteam, das Sonntag vor... Ach, und überhaupt, es war ein Graus. Es gibt noch die ein oder andere Geschichte, die sich da im Hirn festgebrannt hat. Jedenfalls ist Sonntag Totensonntag, deswegen darf man da in NRW keinen Sport treiben, und das Landesfinale muss am Freitag und Samstag stattfinden. In Hessen gibt's das, gibt auch noch Landesentscheid und so weiter und so fort. Ihr wisst, wo ihr da unterwegs seid. In Lübeck findet der norddeutsche Jugendländervergleich statt. Ich glaube, jetzt da die Jahrgänge 2010 bis 2013, irgendwie sowas. Dort auch zahlreiche Auswahl Sportlerinnen und Auswahl Sportler aus den norddeutschen Bundesländern vertreten. Nächste Woche gibt es den EM-Vorschau-Podcast von mit Merle Wacker zusammen. Wir lassen wieder aufleben die kleine kollegiale Rivalität von den Weltmeisterschaften. Blicken wir jetzt voraus auf die Kurzbahn-Europameisterschaften nächste Woche, die dann stattfinden werden vom 2. bis zum 7. Dezember 2025. Dann gibt es auf jeden Fall eine kleine Pause in der Woche drauf. Da ist nämlich Kurzbahn-EM und ich darf beim DMSJ-Bundesfinale in Wuppertal das Mikrofon mal wieder malträtieren und die Schwimmoper in Wuppertal besprechen. Freue ich mich schon sehr drauf, dort in eine stimmungsvolle Atmosphäre einzutauchen. Stand jetzt gibt's da, glaube ich, keine Feiertage, weshalb irgendwas ruhig sein müsste. Also bringt alles mit, was irgendwie Lärm macht, und lasst uns da eine gute Party feiern. Und dann geht es am 12.12. weiter mit der nächsten Folge, und dann sind auch schon die nächsten ersten Road to DJM-Wettkämpfe und so weiter und so fort. Es bleibt bunt und unterhaltsam hier an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche dabei wart, mit mir zusammen geguckt habt auf die vergangenen Wettkampftage in Wuppertal, und da bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich verabschiede mich für diese Woche. Bleibt gesund, seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann im Doppelpack. Und das war's erstmal an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao.